Herzlich willkommen zu Let's Talk, Mutmacher, Geschichten, die verbinden. Präsentiert von Lettermann, mein Sanitätshaus, eurem Begleiter für mehr Lebensqualität im Alltag. Hier dreht sich alles um Menschen, die zeigen, wie man mit Mut und einer guten Portion Lebensfreude durchs Leben geht. Herausforderungen inklusive. Hier wird's persönlich, inspirierend, verbindend und garantiert nie langweilig. Heute sprechen wir mit Gudrun. Sie erzählt von ihrer Tochter Rebecca, die mit einer folgenschweren Diagnose zur Welt kam, dem seltenen APAD-Syndrom. Was folgte, war ein emotionaler Weg zwischen Klinikaufenthalten, OPs und Behörden, aber auch ein Leben voll unermüdlicher Liebe und Entschlossenheit. Lehnt euch zurück, los geht's!
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Talk Mutmacher. Ich habe in den letzten Folgen ja schon mit verschiedenen Menschen sprechen dürfen, die an den unterschiedlichsten Krankheiten erkrankt sind oder sich diesen Krankheiten stellen. Und heute darf ich mit einem pflegenden Elternteil sprechen. Eine Mutter, die bereits während der Schwangerschaft erfahren hat, dass ihr Kind nicht gesund zur Welt kommen wird. Ich bin selber pflegende Mutter und freue mich auf ein spannendes Gespräch. Ich sag mal mit Anführungsstrichen auf Augenhöhe. Und heute kannst du mir auch ein paar Fragen stellen. Ich begrüße dich ganz herzlich. Hallo Gudrun.
Grüß dich, Mara.
Schön, dass du da bist. Erzähl mal, was ist eigentlich bei dir im Leben passiert?
Puh, haben wir so viel Zeit?
Wir schauen einiges, mal.
Einiges. Ja, wie du schon erwähnt hattest, bin ich selber Mutter eines Kindes mit Handicap. Wir haben erst im Kreissaal erfahren, bei der Geburt, dass bei ihr was so, nicht in Ordnung ist. Na, sie ist... Schluck. Ja, sie ist vor 31 Jahren auf die Welt gekommen. Wir haben Glück gehabt, dass sie in einer Kinderklinik geboren worden ist, wo auch eine Genetikerin, eine Fachärztin für Genetik da war. Dadurch wussten wir sofort, was es ist. Ne? Und ja, das ist, wie gesagt, 31 Jahre her, aber das ist, als wenn es gestern war. Ich weiß noch, wie wir im Kreissaal waren, das Kind kam. Mein Blutdruck war zu hoch, denn ist der Herzschlag vom Kind halt immer abgesackt. Und dann haben die gesagt, wir warten jetzt noch 3 Wehen ab und dann wird das Kind mit Kaiserschnitt geholt. Damals habe ich immer gedacht, die schneiden dir von oben bis unten den ganzen Bauch auf, dass das nur so eine kleine Blinddarmnarbe ist. Wusste ich ja damals nicht, aber war halt in dem Moment die richtige Entscheidung, weil ich so viel Panik hatte, dass das Kind dann rausflutschte. Und dann war halt, ich habe dann nur eine kurze schwarze Wuschelmähne gesehen und dann haben die uns das Kind direkt weggenommen. Wir haben es dann gar nicht gehört, da war kein Schrei, kein Nichts. Und dann haben mein Ex-Mann und ich für uns dann alt angeguckt und dann hieß es, dann haben die wohl mitbekommen, dass wir uns so fragend angeguckt haben, was ist los, hat sich keiner getraut zu fragen, ne, irgendein Arzt dann halt kam und sagte, wir müssen ihnen sagen, ihr Kind ist schwerst behindert, der Kopf ist deformiert, die Hände sind nicht ganz ausgebildet und die Füße sind aneinander gewachsen. Ich habe das gehört, ja, aber verstanden habe ich nur Bahnhof. Dann haben die
uns das versteht man auch nicht. Nee, man geht auch davon aus, man bekommt ein gesundes Kind, oder? Also man weiß, es kann was passieren, aber man hat doch trotzdem immer die Hoffnung, dass es einen selber nicht trifft, oder?
Ja, die Schwangerschaftsvoruntersuchungen sind ja alle gelaufen und da ist nie ein Anzeichen gewesen, dass da irgendwie was nicht stimmt. Na, und deswegen war der Schock dann natürlich groß, gar keine Frage. Na, und dann haben die uns dann irgendwann das Kind mal im Handtuch eingewickelt gebracht und mir dann im Arm gelegt und Kopf auch eingewickelt, das wie so ein Turban oder so. Ich habe dann halt wirklich nur das Gesicht gesehen. Ja, und dann war es auch ein Schock, weil sie hat kein richtiges Hasenbein. Dann hast du halt so eine großen Augen gesehen, ne? Und nichts in der Hand, weil die war eine Feder. Und dann war die Genetikerin, die ist früh in der Nacht früh um 4 geboren und um 7:30 war halt die Fachärztin für Genetik schon bei uns am Bett und dann wusste ich halt, was es ist. Das ist das APAD-Syndrom. Ne, das ist eine sehr seltene Generkrankung, die ein Gendefekt schon bei der Zeugung ist. Man hätte Drogen, Tabletten und Alkohol hintereinander gleichzeitig alles trinken nehmen können. Das hätte sowas nicht verursacht. Ja, und abends um 7:30 bin ich dann endlich mal rüber auf die Intensivstation, weil ich wollte mein Kind sehen. Ich wollte, eine Verbindung hatte man eh schon, aber man hat so viel gesagt bekommen. Jeder ist auf dich aufgestürmt und ich habe mein eigenes Kind nicht gesehen, ne? Was halt blöd war, die haben mich alleine dann auf der Frauenstation liegen lassen. Die haben mich abgeschottet, ohne dass ich gefragt worden bin. Und das war hart, das war schlimm.
Und ich habe gerade das Gefühl, du erzählst so ein bisschen meine Geschichte. Ich kann das so nachempfinden, weil es uns eben genauso ging. Ja. Also du hast ja auch gesagt, ich muss noch mal ein bisschen zurückspringen. Du hast gesagt, dein Kind hat nicht geschrien nach der Geburt.
Ja.
Und ihr habt euch fragend angeguckt. Musste sie reanimiert werden oder wurde sie einfach punktuell angestoßen, dass sie dann von sich aus doch Luft geholt hat und geschrien hat? Habt ihr davon was mitbekommen? Oder wie lange war die Zeit, bis die Ärzte euch dann das Kind gebracht haben?
Gefühlt ist eine Ewigkeit. Aber
ja,
ich denke mal so 10, 15 Minuten, weil die fragenden Blicke von uns halt da waren. Gesprochen hat mit uns keiner. Ich habe das damals auch nicht hinterfragt, weil das ist später alles erst gekommen, nachdem ich mein Kind gesehen habe, habe ich das Kämpfen gelernt. Ne? Und die haben die wohl probiert, auf den Popo zu klatschen, hat wohl auch irgendwann geklappt. Die haben gemerkt, dass das Nasenbein nicht richtig ausgearbeitet ist, so wie wir es halt kennen, haben ihr so eine Kanüle in die Nase gesetzt. Sie ist 4 Tage beatmet worden auf der Intensivstation. Und dann ist das ja halt so, wenn die Kinder geboren werden, die verlieren erstmal an Gewicht, weil sie muss ja das auch alles lernen. Ja, und dann sind halt so die Hiobsbotschaften sind täglich neu dazugekommen, ne, weil wir sind, wie gesagt, am Tag der Geburt. Ist übrigens 2 Tage vor Heiligabend gewesen. Deswegen sah ich auch heute noch, und da freut die sich heute noch, sie ist mein Engel mit einem Flügel. Hätte sie 2 Tage länger gebraucht, im Bauch zu bleiben, dann wäre sie halt der Engel gewesen. Und da freut die sich heute noch so drüber. Ne, und
Ist total süß.
Ja, ne, sie, wir sind halt
aber sie war jetzt, sie war nicht zu früh, oder? Also sie ist jetzt eigentlich regelrecht.
Vier Wochen und 4 Tage war sie zu früh.
Okay.
Nur 2100 Gramm hatte sie, einen hohen Gaumen. Dadurch hat sie das Trinken nicht richtig geschafft und erlernen müssen.
Und musste sondiert werden?
Ja, sondiert Gott sei Dank nicht. Aber es hat halt unheimlich lange gedauert, sie halt ihr die Flasche zu geben. Ne, weil sie es einfach nicht hinbekommen hat. Ne, und dann kriegst du von den Ärzten halt nur Leben so von einem Tag auf den nächsten. Wir wissen nicht, ob das Kind überlebt. Und mein Kind ist ein Kämpfer. Ich bin dankbar, dass sie kämpft. Und durch mein Kind habe ich mein Leben halt auch gelernt zu kämpfen. Ja.
Boah, ich bin gerade sprachlos. Das ist schon übel, wenn man gesagt bekommt, dass man von Tag zu Tag lebt und man nicht weiß, dass das Kind oder ob das Kind überlebt.
Ja, war hart. Wir haben damals auch eigentlich gehofft, nachdem wir das Häufchen Elend da im Bettchen gelegen haben, mit den ganzen Beatmungsschläuchen und der Sondierung da in der Nase und das alles, haben wir schon gehofft, dass es nicht überlebt, damit sie nicht so einen Kampf hat. Weil wir wussten ja zum damaligen Zeitpunkt auch gar nicht, sind geistige Behinderungen da. Die haben uns halt nur das Programm gesagt, was halt läuft. Die musste im ersten Lebensjahr bis zum ersten halben Jahr musste sie dringend am Kopf operiert werden, weil halt die Kopfnähte zusammengewachsen sind. Deswegen hat sie einen deformierten Kopf gehabt. Und das musste halt bis zum 6. Lebensmonat passieren, damit geistige Behinderungen reduziert werden. Dann hat sie halt leider das Pech gehabt, dass sie im ersten Lebensjahr direkt noch eine Kopfoperation hatte. Alles in München. Das gibt auch nicht so viele Fachkliniken, die das halt machen. Und München hat sich halt drauf spezialisiert. Ich habe mich für München entschieden, nicht nur, weil da der beste Fußballverein ist. Naja, das war die richtige Entscheidung. Aber es war ein Kampf.
Und wart ihr so lange im Krankenhaus oder wart ihr zwischendurch auch mal zu Hause?
Nein,
bis ihr dann nach München gekommen seid?
Wir waren die ganze Zeit im Krankenhaus. Es hieß 21 Tage. Das sind aber dann über 2 Monate gewesen. Ich habe in München die Möglichkeit bekommen, da in so ein Schwesternwohnheim zu leben, weil ich bin ja von früh bis spät dann bei meinem Kind am Bett gewesen, wo die Schwestern ja auch dankbar waren. Na, und das Leben zu Hause musste ja auch weitergehen. Mein Ex-Mann, der kam dann für eine Woche, dann kam eine Woche meine Mutter aus Berlin, dann kam eine Woche mein Bruder aus Berlin. Na, und die restliche Zeit habe ich halt alles alleine gemacht. War hart,
das ist ja
war
jetzt
schlimm.
Eher eine hohe Belastung.
Jo.
Ging mir genauso. Bei uns war ja dann auch noch Corona und dadurch war ich ganz alleine und keiner konnte in die Klinik kommen und auch mein Mann nicht immer. Und ich habe vielleicht 1-2 Stunden am Tag geschlafen und ansonsten saß ich da neben dem Inkubator und war für mein Kind da. Das kann sich gar keiner vorstellen, was man als Mutter für Kräfte entwickelt und was man eigentlich alles schaffen kann für das eigene Kind.
Ja, richtig.
Seid ihr nach München geflogen worden?
Bei den Kopf-OPs sind wir nach München geflogen worden, weil das Risiko halt zu groß war, Infektionen und das alles zu bekommen. Und ein Zug dauert ja wesentlich länger als mit einem Flugzeug. Das hat auch alles reibungslos geklappt. Auch da wurde gekämpft, weil sie hat ja bei der Kopf-OP, weil sie hat, das Mittelgesicht ist so nach von der Nase hin so nach innen gedrückt gewesen. Und dadurch haben sie ihr Distraktionsgeräte aus Titan hinter den Ohren gesetzt. Und die mussten halt täglich um 0,5 Zentimeter nach vorne gedreht werden. Und dadurch wollten sie ihr das Mittelgesicht nach vorne holen. Hat bei der Rebecca nicht ganz so gut geklappt, weil der Knochen noch zu weich war. Dann ist das im Wangenbereich halt eingerissen. Und dadurch haben die sich halt entschieden, alle 2 Tage zu drehen. Und dadurch ist der Aufenthalt halt länger geworden, ne? Aber das war ein Kampf halt. Die Krankenkasse wollte das nicht genehmigen, wollte das die Kosten nicht übernehmen. Ja, und da war mein erstes Mal ein Mensch, ein anderer Mensch, wie ich jetzt eigentlich bin, habe ich das Kind halt der Krankenkasse auf den Tisch gelegt. Ich sage, dann übernehmen Sie mal, wenn Sie nicht möchten, dass das Kind überlebt. Ich bin da, ich will kämpfen und sie will kämpfen. Ich sage, dann kümmern Sie sich jetzt ums Kind. Ja, auf einmal war der Geschäftsführer da und dann ging das alles so seinen Weg. Wir hatten ruckizucki die Genehmigung und wir haben es geschafft.
Wow.
Ja.
Jetzt, also dieses Drehen, tut das weh?
Sie hat, war ein Drehen eigentlich, das ist so, ich erkläre das auch immer, wenn man nicht dabei war, das ist so wie so ein Dübel. Wenn man eine Schraube in den Dübel dreht und dann von hinten halt so dreht, dann merkt man ja auch, dann geht das auf und so ungefähr ist das nachzuvollziehen mit dem Gesicht. Ich denke mal, sie hat das nicht gespürt.
Okay. Du hast ja gesagt, sie hat das Apert-Syndrom.
Ja.
Wie macht sich das bemerkbar, außer dass sie deformierte Körperteile hat? Das hattest du ja schon erzählt.
Der Kopf ist deformiert gewesen. Ich erkläre das auch immer Leuten, die das nicht kennen. Ist ja auch keine Schande, dass man es nicht kennt. Dafür ist es halt auch zu selten. Der Kopf war so deformiert, als sie auf die Welt kam, wie ungefähr von Ernie und Bert aus der Sesamstraße, so ein Turmschädel hieß das damals. Die Finger sind aneinander gewachsen gewesen. Das nannte sich Löffelhand. Die Knochen der Finger waren angelegt, aber in sämtlichen Fingern keine Mittelgelenke und das Gleiche halt auch in den Füßen. Ne, die Knochen angelegt, ja, aber keine Mittelgelenke. Dadurch kann sie bis heute keine Faustball und musste natürlich vieles erlernen. Auch die Finger sind ihr in mehreren Operationen gemacht worden. Sie hat jetzt einzelne Finger, kann die zwar nicht wie eine Faust beugen, aber sie hat halt gelernt, damit umzugehen. Sie kann damit essen, Messer, Gabel, mit einem Löffel, alles wunderbar. Und
toll.
Finde ich auch. Also ich habe das beste Kind auf Ehren.
Das sowieso.
Ja. Wie gesagt, sie brauchte viel Unterstützung. Wir waren bei vielen Ärzten, bei vielen Therapien, mit Ergotherapie, Logopädie. Das hat alles natürlich Die Krankenhausaufenthalte, die Entwicklung war natürlich nicht so wie bei einem normalen Kind, aber das habe ich gefördert, das habe ich unterstützt und sie ist heute ein tolles Mädel.
Das freut mich zu hören. Das ist ja jetzt schon etwas über 30 Jahre her.
Ja.
Hast du dich medizinisch und therapeutisch gut aufgehoben gefühlt?
Im Nachhinein nein, weil vieles ist über meinen Kopf hinweg entschieden worden. Ich bin nicht in den Gespräch mit eingeschlossen worden. Ne? Die haben mich, wie gesagt, ohne mich zu fragen, direkt in ein Einzelzimmer damals gesteckt, um mit der Situation klar zu werden. Auch die Ärzte in der Frauenklinik haben mit mir nicht gesprochen. Eine Ärztin war halt der Meinung, das Kind braucht keine Muttermilch. Und dann hat mir einfach Tabletten gegeben, dass die Produktion halt eingestellt wird, bis ich dann mal hinterfragt habe, für was ist das? Ja, und dann habe ich gesagt, nix da, habe die Tabletten einfach nicht mehr genommen und habe abgepumpt. Und das war auch gut so. Und irgendwann durch den Stress oder so ist nach, glaube ich, 4, 5 Wochen die Produktion eh nicht mehr da gewesen. Aber auch die Zeit, bin ich heute der Meinung, hat ja auch geholfen.
Ja, ich habe Ähnliches erlebt, aber nicht, dass man mir Tabletten gegeben hat ohne meinen Willen, sondern dass ich quasi gestresst worden bin, wo gesagt worden ist, du musst alle 2 Stunden pumpen oder jede Stunde und jedes Milliliterchen, das hilft deinem Kind und das wurde ja alles sondiert. Und da wurde mir richtig Druck gemacht. Also es hat auch nachher gut funktioniert, aber wir waren ja auch so unglaublich lange im Krankenhaus. Und naja, das ist halt schon unangenehm zu pumpen. Nicht nur das Pumpen an sich, sondern auch einfach diese Situation, das in einem Raum zu machen, wo eventuell noch andere Mütter mit ihren Babys liegen, wo jederzeit Pfleger und Ärzte reinkommen können. Und jeder kann dich dabei beobachten. Und das ist so unangenehm gewesen. Und wir waren nachher zwischenzeitlich mal zu Hause, mussten aber viel in Krankenhäuser. Und dann pumpt man vorher, das Kind muss auch dann vorher noch was trinken, dann hat man die Fahrt, dann ist man da und dann sitzt man schon wieder mit Riesenbrüsten da, weil die unbedingt wieder abgepumpt werden mussten. Und das war auch so ein Stress, den ich mir nachher gemacht habe. Mein Kind hatte immer Hunger, wollte immer trinken, aber ich kam gar nicht hinterher, einfach weil es zeitlich nicht gepasst hat und sie auch so lange gebraucht hat zum Trinken. Also es war, wenn wir dann zu Hause waren, quasi nur ein Pumpen, Trinken, Pumpen, Trinken, Pumpen, Trinken. Und diese Arzttermine und die Fahrten dazwischen, die passten eigentlich gar nicht in unseren Alltag. Und das hat mir auch so einen Stress gemacht, dass es mir wirklich richtig, richtig schlecht damit ging. Wodurch ich mich dann auch nach, also 8 Monate habe ich es tatsächlich durchgezogen, habe ich mich dann auch dazu entschlossen, das aufzugeben. Und ich hoffe, dass ich meinem Kind trotzdem einfach genug mitgeben konnte, dass sie sich so toll entwickeln konnte. Und man fühlt sich aber trotzdem als Mutter so schlecht, wenn man sagt, ich kann es einfach nicht mehr, weil ich es zeitlich nicht mehr schaffe, mein Kind zu ernähren.
Ja. Ja, ich auch die Folge, die allererste Folge, habe ich mich auch so viel wiedererkannt, dass man lernt zu kämpfen. Und es lohnt sich zu kämpfen. Und gerade für Menschen, die selber um ihr Leben kämpfen, und auch später, wenn die mit ihrem Handicap so toll umgehen, hilft es trotzdem weiter zu kämpfen. Auch mein Kind ist heute ein selbstbewusstes junges Mädel oder
sehr
eine junge Dame. Ne, aber sie braucht halt immer noch Unterstützung und die bekommt sie auch. Ne, habe sie abgegeben im ambulant betreuenden Wohnen. Ne, war für uns von Anfang an die richtige Entscheidung, aber ich habe sie immer mit eingeschlossen da drin. Ich habe das nie über ihren Kopf hinweg entschieden, weil ich habe ihr das immer so erklärt, ich werde nicht jünger, sie soll unter ihresgleichen sein. Da meine ich jetzt nicht mit Menschen mit Handicap, sondern Jugendliche, Teenager und das alles, dass sie ihre eigenen Erfahrungen macht. Sie ist Einzelkind, da muss er ja selber auch noch lernen, auch mal zu teilen oder auch mal Dispute durchzugehen, was Geschwisterkinder ja immer so haben. Ne?
Ja.
Und und ich habe dann halt gesagt, ich werde nicht jünger, ich werde irgendwas kann mit mir auch mal sein. Und das war dann halt leider dann auch 2019 so. Ne? Sie ist dann ausgezogen und ich bin dann schwer krank geworden.
Oh nein, du hast dich also dazu entschieden, die Pflege aufzugeben und musstest dich dann selber pflegen?
Ja, leider.
Was ist passiert?
Ich bin schwer an Brustkrebs erkrankt. Und das hat mir halt auch den Boden über die Füßen weggezogen, weil ich immer mein Leben lang für andere da war, vor allen Dingen für mein Kind. Und ich habe nie Medikamente genommen. Ich war immer kerngesund. Ich war immer alles tippitoppi. Ja, aber positiv im Nachhinein war, weil ich halt all die Jahre zu den Vorsorgen gegangen bin, die Krankenkasse ja auch ab gewissem Alter anbietet. Und das habe ich gemacht und das war wohl mein Glücksfall, dass das noch doch noch zeitig entdeckt worden ist. Aber trotzdem musste ich halt die ganze Tortur durchgehen, ne? Kombi-Chemo, Chemo, Bestrahlung. Und das war auch nicht einfach. Und alles zu einem Zeitpunkt, wo die Rebecca ausgezogen ist und ich dann selber um mein Leben kämpfte.
Puh. Darf ich noch mal mehr auf das Ausziehen eingehen?
Ja.
Ich, also mit diesen Gedanken müssen wir uns ja langfristig auch beschäftigen. Und das ist aktuell noch so eine Vorstellung, die kann ich mir, ja, ich kann es mir kaum vorstellen, mein Kind abzugeben. Jetzt ist natürlich auch der Unterschied, die Rebecca spricht,
ja.
Helle spricht nicht. Und ich habe so Angst davor, dass sie da quasi einfach nur hingelegt wird und ja, da vor sich hin vegetiert und keiner sie wirklich versteht oder sie fördern kann oder ihr das geben kann, was sie braucht. Und ich als Mutter, ich verstehe mein Kind, ich weiß, was mein Kind möchte. Wir machen super viel mit ihr und ich habe so Angst, dass ich sie da abstelle und unglücklich mache. Aber andererseits hat man natürlich auch die Hoffnung, wie du, sie muss unter Gleichgesinnte. Sie
Richtig.
Braucht den Kontakt, sie braucht soziale Kontakte und auch jedes Kind muss sich irgendwann von den Eltern ablösen und auch die Eltern müssen sich von den Kindern ablösen, um dann irgendwann ein bisschen entlastet zu werden, weil wir haben ja schon einen 24-7-Job, muss
Richtig.
Man jetzt mal so sagen. Und das
ja.
noch neben allen anderen neben dem Alltag, den man sonst so hat. Und ich habe unfassbar Angst vor diesem Kontrollverlust. Hattest du ähnliche Gedanken?
Kann ich verstehen, ja, ähnliche Gedanken hatte ich auch, aber ich kann euch beruhigen, es bleibt immer euer Kind. Ne, sie ist ausgezogen, ja, aber der Kontakt ist ja nicht abgebrochen. Und dieses positive Feedback von der Rebecca, dass sie halt ja selbst entscheiden kann, was esse ich heute, einzukaufen, Wäsche zu waschen, das ist so enorm wichtig. Was für uns Normalitäten sind, ist für sie Highlight, ne?
Ja,
selber
ja.
zu entscheiden, ne? Das frühzeitig drum bemühen, die Zeit rennt, ja. Ich bin seit über 30 Jahren Mitglied bei der Lebenshilfe und durch diese Kontakte ist mir klar gemacht worden, frühzeitig mich drum zu bemühen, weil wenn man sich nicht drum bemüht, landen die Kinder, mein Kind kann sprechen, ja, euers leider nicht, aber gibt trotzdem positiv euch Schub fürs Leben, ne? Und da müsst ihr auch drauf aufbauen, weil das hat sie auch nur geschafft durch euch beide, ne? Und durch eure Unterstützung. Aber wenn ihr jetzt nichts tut und mit euch passiert auch irgendwann mal was, die Kinder landen in ein Altenheim, wo die überhaupt nicht hingehören. Es gibt verschiedene Hilfsmöglichkeiten. Wir haben uns auch für die Lebenshilfe entschieden. Die hat vor 7 Jahren ein Wohnhaus neu gebaut mit Kooperation der Wohnstätte Krefeld. Und da haben die drei Wohngruppen, 2 Wohngruppen A4, eine Wohngruppe A5. In der 5er-WG sind halt 2 Rollis mit bei. Klar suchen die sich ihre Leute so aus, die selbstständig schon einiges können, aber geben ja halt im Alltag halt Unterstützung. Und das ist das, was der Rebecca so gut gefällt, so toll. Klar gibt es da Reibungspunkte, klar gibt es da Zickereien. Die ist halt in der 4er-WG, wo 4 Mädels da sind. Jeder hat sein eigenes Zimmer, jeder hat seinen eigenen Balkon, jeder hat sein eigenes Nasszelle, ist alles schon so berechnet, falls mal jemand im Rollstuhl kommt, falls mal jemand einen Rollator braucht. Und das braucht sie, das genießt sie. Und das ist, wo ich mir selber auf die Schulter klappe, es war der richtige Weg. Es ist nicht jeden Tag alles goldig, wie bei uns auch nicht. Ne? Aber ich finde, es ist unheimlich wichtig, auch den Kindern das mitzugeben. Und den schwerstbehinderten Kindern, da gibt es ja auch Möglichkeiten. Es gibt auch Wohnheime, die sind rarer, ja, aber frühzeitig sich einfach mal umzugucken. Man kann überall mal hospitieren und wo man selbst das gute Gefühl hat, da denn das verinnerlichen, wenn man Fragen hat, einfach weiter fragen. Es gibt keine dummen Fragen, es gibt nur dumme Antworten. Und es geht ja um euer Kind. Und deswegen auch daran denken, das Kind wird 18, wusste ich auch nicht, da sind wir reingestolpert. Klar, die ist volljährig geworden, aber dann kommt auf einmal der Staat an und sagt, ja, das ist ein Mensch mit Handicap, kann alleine keine Entscheidungen treffen. Und dann muss man auch noch die Betreuung beantragen beim Betreuungsgericht. Klar hat man die besten Chancen als leibliche Eltern. Ist der erste Ansprechpartner und das war für mich keine Diskussion. Das war für mich klar, dass ich das mache. Ne?
Aber es steht immer noch jemand anderes da, der auch Entscheidungen für die Rebecca trifft, oder?
Das kommt drauf an.
Also wie so ein Vormund?
Jein, ich bin voll und ganz ihre vollgesetzliche Betreuerin in allen Angelegenheiten, Wohnrecht, Mietrecht, Geldangelegenheiten, bei Ärzten vertreten und allem Pipapo. Wenn jetzt das Betreuungsgericht hat, da natürlich mit eine Sache, aber ich habe ja da Arztberichte und was ich all die Jahre für sie gemacht habe und Rebecca war ja in der Lage, selber auch was zu sagen. Die war dann natürlich, nee, ich möchte, dass die Mama das macht und bin jetzt natürlich auch verpflichtet und das mache ich auch, jährlichen Bericht ans Betreuungsgericht zu geben. Ne?
Und wenn, das ist so viel Bürokratie, die ja an Eltern gesunder Kinder oder nicht behinderter Kinder ja gar nicht haben.
Ja.
Also es ist irgendwie verrückt, dass man auf einmal über das eigene Kind einen Bericht abgeben muss.
Ja, ich bin als Mutter nicht verpflichtet, da jetzt jeder Einkauf oder wenn ich dann mit ihr Sachen einkaufe oder so, dann da Kassenbons aufzuheben, da vertraut man mir schon. Ne? Aber es ist blöd.
Ne? Weil sie auch nicht über ein bestimmtes Budget drüber kommen darf. Richtig?
Ja, sie arbeitet in den Werkstätten für Behinderte, weil ich hatte zwar immer gehofft, dass es schafft auf dem normalen Arbeitsmarkt, aber da sind die Defizite einfach zu hoch und mein Kind psychisch nicht so gefestigt, dass sie da klarkommen würde. Mittlerweile fühlt sie sich da auch wohl, hat ihren Bereich und sie lebt halt von der Grundsicherung. Ne, und das macht die Sache halt schwieriger, weil jeder natürlich auch weiß, dass sie nie in der Lage ist, ihr Lebensunterhalt selbst zu bestreiten. Ne? Und ich habe auch nicht so ein Vermögen, dass ich da sage, pass mal auf, ich kaufe jetzt hier ein Haus und dann machen wir eine WG und da läuft alles so, wie du es dir wünschst und du bist denn der Chef. Aber es ist so, wie es ist und ja, wir kommen da jetzt gut mit klar und sie vor allen Dingen auch und aber es ist halt jeden Tag was Neues dazu und jeden Tag kämpft man für was Neues. Und klar, wenn dann mal so ein Anruf kommt, Mama, mir geht's nicht gut und ich bin hier gehänselt worden und der Pi sagt mich, die ist schon beklaut worden, die ist zu gutmütig.
Oh Gott.
Und auch im Wohnheim klappt nicht immer alles super, denn Fachkräftemangel gibt's überall, ja. Aber ich bin der Meinung, dass gerade bei Menschen mit einem Handicap Leute da sind, die Empathie empfinden und nicht die noch draufhauen, die psychisch unter Druck setzen. Und da bin ich dankbar, dass mein Kind so viel Vertrauen zu mir hat, sich mir anvertraut, auch wenn sie Angst immer hat, weil die genau weiß, ich bin der Hyäne und kämpfe und mache. Und ja, dann gefällt ihr das zwar nicht immer so, wenn ich dann die Leute zur Rechenschaft ziehe. Und das dann nicht immer ganz freundlich, aber hinterher ist für sie dann immer positiv.
Das würde ist sie das dann peinlich?
Manchmal bin ich ihr auch peinlich, mit Sicherheit. Ne?
Also eine aber ganz normale Mutter-Tochter-Situation.
Ja. Ja, aber sie ist hinterher so dankbar, weil sie merkt ja, wie es positiv für sie war. Und das ist das, was das Wichtige für mich ist, was halt aber auch ganz ehrlich manchmal auch an meinen Kapazitäten, Nerven dann halt zieht, ne? Weil ich bin dann halt so eine Mutti, ich bin dann immer so gepolt, mein Kind soll mich nie weinen sehen. Mein Kind erfährt nie, dass ich gerade keine Kapazitäten für irgendwie was habe. Wenn mein Kind ein Problem hat und dann ist das ein Problem, wenn das so Pillepalle ist, dann sage ich ihr das auch und dann gebe ich ihr auch, pass mal auf, da kümmere dich mal selber drum. Das schaffst du und das machst du auch und dann ist die hinterher auch stolz wie Oscar. Aber es sind halt viele Dinge, wo sie halt nicht mit klarkommt und ja, dann hat man mich dann mal auch unfreundlich erlebt. Auch die Lebenshilfe, weil ich lasse mein Kind nicht anpacken und ich lasse mein Kind auch nicht psychisch unter Druck setzen.
Das ist richtig.
Bei mir ein No-Go und da würde ich bis zum Bürgermeister, mit dem ich mich auch schon angelegt habe. Das ist mir so schnurzpieps egal, weil hinterher kommt immer eine Entschuldigung. Aus der Warte haben wir das nie gesehen.
Mhm. Hast du generell Schwierigkeiten in Rebeccas Leben erfahren, jetzt wo du sagst, Entschuldigung, aus dieser Warte haben wir das nie erfahren oder uns Gedanken drüber gemacht? Wie haben Freunde darauf reagiert? Seid ihr sonst irgendwie an Ecken und Kanten gestoßen und musstet euch rechtfertigen? Wie hat euch die Familie unterstützt nach der Geburt?
Eigentlich standen wir Muttersehen alleine da. Ich bin nicht umsonst von Berlin nach Krefeld gezogen. A, der Liebe wegen, ja. Aber ich habe halt keine schöne Kindheit gehabt, auch keine gute unterstützte Kindheit. Klar war meine Mutter sofort da, als das Kind geboren worden ist. Aber meine Familie in Berlin, die sind alkoholkrank. Damit habe ich ein ganz großes Problem. Ich trinke nicht, ich trinke keinen Alkohol. Und wenn man mich dann im betrunkenen Zustand dann anruft und wenn man dann wieder nüchtern ist, sich an nichts erinnert, dann ist das für mich nicht förderlich. Deswegen habe ich mich damals halt entschieden, mich von meiner Familie aus Berlin zu trennen. Nicht nur die Entfernung, 600 Kilometer haben mir damals gut getan dazwischen und habe aber auch alles abgeblockt. Na, und mein Ex-Mann, der wollte das immer nicht so verstehen, weil der ist im Behüteten, im guten Zuhause groß geworden. Der hat das dann all die Jahre dann halt mitbekommen, aber da ist das Kind dann halt schon im Brunnen gefallen. Na, und dann gab es da dann halt auch Reibungspunkte und letztendlich, ja, es war gut, dass ich da bin. Es war gut, dass ich gelernt habe zu kämpfen und es war gut, dass das Kind da ist, wo sie jetzt ist. Aber der Weg zurück, den möchte ich nicht wieder gehen. Und es ist blöd, wisst ihr selber. Und das Leben ist halt so, dass man täglich immer wieder von neuen Herausforderungen ist. Ne? Auch jetzt.
Ja, ihr musstet von null anfangen.
Wir mussten von null anfangen, ja. Wir haben uns auch gewehrt. Und ich hatte niemanden, der mich unterstützt hat. Ich habe da so das positive Ich in mir, hat halt gesagt, pass mal auf, hier läuft was nicht richtig. Und dann habe ich mich halt gegen Oberarzt in Krefeld durchgesetzt, der unbedingt wollte, dass mein Kind in Würzburg operiert wird mit dem Kopf. Und wir aber uns durch unsere Elterninitiative wussten, dass München viel, viel besser ist. Ja, und Würzburg hat halt zwar auch die Kopfnähte getrennt, ja, aber die hätten das Mittelgesicht erst vorgerührt, so mit 7, 8 Jahren. Und das war für mich unvorstellbar, weil dann hätte sie schon gehänselt, gepiesackt werden können mit ihrem Aussehen. Und ich habe mir gesagt, ich riskiere doch nicht zweimal die Ängste, Sorgen, überlebt das Kind die OP. Dann habe ich mir gesagt, dann lieber in München, die beides in einmal gemacht waren. Und es hat ja geklappt und es hat funktioniert.
Du hast ja auch gesagt, dass soziale Kontakte für sie unheimlich wichtig sind und du ein bisschen Angst hattest, dass sie gepiesackt wird. Hat sie Freunde in ihrem Leben gefunden? Hat sie jetzt Freunde in der WG?
Sie hat Freunde auf Arbeit, sie hat Freunde in der WG, ja. Sieht man zwar nicht jeden Tag so, aber letztendlich ist glücklich. Na, ich sage ihr immer wieder, Reibungspunkte sind immer da. Sie ist ja auch nicht jeden Tag das liebste Kind. Sie muss halt lernen, mal sich zu behaupten, wenn ihr halt ein anderer ihr Joghurt wegfuttert oder ihre Süßigkeiten, die ihr ein Heiligtum ist, dann muss sie sich durchboxen, ne? Und da möchte ich auch nicht jedes Mal einen Anruf für kriegen, ne? Und das stärkt sie ja auch, ne? Und sie,
ja, total.
Ja, wir machen jedes Jahr, fährt sie, weil ich habe auch nicht so die Reichtümer. Ich komme mit meinem Geld gut klar, ja. Aber die Rebecca, wir haben nie die Möglichkeiten gehabt, mal beide zusammen im Urlaub zu fahren. Aber ich ermögliche ihr halt jedes Jahr, dass sie reisen kann. Und da haben wir auch die Lebenshilfe mit im Bord. Die hat so einen Reisekreisel und da kommt jedes Jahr ein Katalog, wo sie sich aussuchen darf, wo sie mitfährt. Und da hat die halt schon.
Wie schön.
Ja, da fährt sie halt jedes Jahr mit. Viel nach Holland. Wir lieben beide Holland. Und die mieten sich dann immer für 3 Wochen dann da ein in Häusern in Holland und fahren dann halt mit 3 verschiedenen Gruppen dahin, werden da super betreut. Und selbst Flugreisen hat sie da schon mit nach Griechenland gemacht. Und das sind so.
Wow.
Da strahle ich. Ich kann es mir nicht gönnen, ich kann es mir nicht leisten, aber mein Kind fährt es und ich brauche nicht nach Mallorca oder nach Griechenland oder sonst wie es. Mir reicht mein Balkon hier, meine 2 Katzenkinder zu Hause. Das ist für mich Erholung pur. Aber ich gehe halt drauf auf, wenn ich sehe, dass mein Kind das Leben genießt, das Leben auch Reisen tut und ja, sie selber entscheidet, wo sie geht hin und alle Unterstützung kriegt sie von mir.
Du hast ein ganz großes Herz.
Ja, das du sagst, ist nicht immer positiv.
Finanziell hast du ja gesagt, bist du jetzt nicht ganz so gut aufgestellt. Wie war das bei dir mit dem Beruf? Konntest du den ausüben weiter nach der Geburt? Oder wie hat sich das so über die Entwicklung von Rebecca entwickelt, als sie in den Kindergarten kam, als sie in die Schule kam, konntest du wieder einem Beruf nachgehen? Arbeitest du jetzt? Erzähl mal.
Ja, super. Wo fange ich jetzt an? Also wir haben uns damals entschieden, eine Eigentumswohnung zu kaufen mit meinem Ex-Mann und dass sie Rebecca ein gehütetes Leben hat, ne? Und ja, dann war sie halt schwerst behindert. Wir wussten halt nicht, schafft es, überlebt es, denn die ersten 3 Jahre war ich dann nicht am Arbeiten. Danach, wo sie dann im Kindergarten ging, übrigens im integrativen Kindergarten, kann ich nur befürworten. Ne, die Integration ist so wichtig und wo viele Menschen auch heute noch Probleme mit haben. Wenn ich nicht mit Dingen konfrontiert werde, die anders sind, aber anders heißt ja nicht immer schlecht, kann ich ja damit auch nicht lernen, umzugehen. Und das hat ja auch nochmal einen Schub gegeben. Ne? Und da habe ich dann angefangen, stundenweise zu arbeiten, weil ich wollte nicht nur zu Hause sein. Bude putzen, kochen und das alles, klar, war eine Doppelbelastung. Aber das sind halt die Mütter, die schaffen halt alles. Ne? Ja. Und ne? Und arbeiten war ich eigentlich immer. Aber leider hat es mit der Rebecca nie gereicht für eine Vollzeitstelle, sondern immer nur so für 30 Stunden. Ist ein Programm, ja. Und nach der Erkrankung hatte ich dann halt gerade einen Wechsel, weil ich bin so ein Typ, wenn es irgendwo nicht läuft, dann sage ich das, dann gebe ich immer noch die Möglichkeiten zu sagen, ändert das oder sonst bin ich weg. Ja, dann bin ich dann auch, habe dann halt auch auf den Arbeitgeber gewechselt, weil ich muss zufrieden sein, ich muss gewertschätzt sein, ich muss in Ruhe meine Arbeit machen können. Im medizinischen Bereich war ich immer und das macht mir auch Spaß, weil da ist mein Helfersyndrom, kommt da auch gut durch, ne? Und die Empathie vor allen Dingen. Und gerade wie ich die Erkrankung hatte, war ich auch wieder auf dem Wechsel, die Stelle zu wechseln. Und dadurch, dass ich dann halt 3 Jahre ausgefallen bin, durch die ganzen Operationen, Chemos und Anschlussheilbehandlung, da war bei mir, wie bei dir anfangs dann, ich bin dann in die erste Corona-Krise gekommen, von der Anschlussheilbehandlung nach Hause, in den ersten Lockdown, anschließend direkt in den zweiten Lockdown. Und da konnte ich halt keinen Reha-Sport machen, kein nichts. Und dann warst du zu Hause gefesselt, weil du nicht raus durftest. Und dann fing die Psyche an, der Kopf erstmal, was hast du all die letzten Jahre alles hinter dir? Das war dann halt auch nicht so einfach. Ja, und dann habe ich halt probiert, immer mal wieder irgendwo wieder Fuß zu fassen, wieder so für 20, 30 Stunden. aber welcher Arbeitgeber gibt dir eine Chance mit deinem Erkrankungsbild, mit meinen Defiziten, die ich habe? Ich kann halt nach der Chemo vergesse ich halt vieles. Kompensiere ich, dann mache ich mir halt kleine Zettelchen oder schreibe mir was in die Hand, dass das ja nur kein anderer mitkriegt. Ich habe dadurch eine Polyneuropathie entwickelt durch die ganzen Chemos. Ich habe Missempfindungen in den Fingerkuppen, in den Füßen. Ich bin auch schon mehrmals gefallen, auch auf Arbeit schon, leider auch vor Kunden. Ja, aber ich habe halt genial den besten Arbeitgeber jetzt bekommen in meiner Zeit. Und da kann ich mir sogar vorstellen, nach der Rente da weiterzuarbeiten. Ein tolles Familienunternehmen, die mein Handicap kennt, meine Qualitäten fördert und auch mir das Gefühl geben, hier bist du richtig.
Das freut mich so sehr.
Ja.
Das ist so wichtig, ist so wichtig, dass man auch jemanden hat, der die Situation versteht, weil es kann ja durchaus sein, dass du auch Arzttermine hast oder schnell weg musst wegen Rebecca oder sowas. Und da unterstützt dich das Unternehmen, wo du jetzt arbeitest.
Ja, ich darf jeden Donnerstag zur Ergotherapie gehen, die hilft mir. Ne, und klar, auf Arbeit keine Handys. Ich bin eh nicht so der Handyfreaks, aber ich habe halt alles auf lautlos und habe halt vom Chef halt die Genehmigung, ist da irgendwie was mit meinem Kind, dann darf ich da auch rangehen oder mich auch sofort drum kümmern. Ne? Ansonsten bin ich natürlich auch so gepolt, ich habe freitags immer frei, deswegen sitzen wir auch heute freitags hier. Ne? Und ich lege mir dann alle Termine, die zu machen sind oder so, lege ich mir dann halt immer auf den Freitag, damit gar nicht mein Top-Arbeitgeber da auch noch auf mich verzichten muss an den Tagen, die ich dann vertraglich dann auch da bin.
Das ist so ein schönes Miteinander.
Ja, ja.
Schön. Was ich dich noch fragen wollte, die Rebecca hat ja die deformierten Körperteile, zusammengewachsene Finger am Anfang gehabt, die zusammengewachsenen Füße. Wie sieht es da mit der Hilfsmittelversorgung aus? Gab es schon Hilfsmittel? Weil das ist ja 30 Jahre her. Ich muss zugeben, die Rebecca ist auch ein bisschen älter als ich. Ich habe ja überhaupt keine Ahnung, was gab es da damals eigentlich.
Ja, haben wir so auch nicht gehabt. Vor allen Dingen, wir haben ja alles selber erkämpfen müssen, alles selber erfragen müssen. Ne? Wo ich dann gemerkt habe, ja, hier könnten wir Unterstützung kriegen oder so, habe ich mich selber sachkundig gemacht. Wenn ich den Top-Arbeitgeber von jetzt damals schon gekannt hätte, hätte es vielleicht noch einen besseren Schub für die Rebecca gegeben. Aber besser spät als nie, sage ich immer. Ne? Und sie hat orthopädische Schuhe damals schon von mehreren Herstellern gehabt, ist damit aber nicht klargekommen. Jetzt hat sie welche, da kommt sie super mit klar, auch von einem Top-Arbeitgeber. Und
sag ruhig, arbeitest du in einem Sanitätshaus?
Ja, in einem sehr guten Sanitätshaus.
Darfst du ruhig sagen?
Ja, darf ich ruhig sagen? Ja, die Firma Lettermann ist mein Arbeitgeber und da bin ich sehr happy und zufrieden. Und ja, da sehe ich auch Menschen, wo ich nicht viel fragen muss. Und ich habe von vielen Kollegen schon mitbekommen, ich bin denen, die sind fachlich in anderen Bereichen mir voraus. Dafür bin ich halt denen fachlich voraus, was die Empathie und Menschen mit Handicap angeht. Ne? Und da ergänzt man sich halt.
Glaubst du, das liegt an eurer Geschichte, dass du Rebecca hast, dass du einfach menschlich ganz anders drauf bist?
Mit Sicherheit. Zu 100% kann ich nur bestätigen. Wäre mein Kind nicht da gewesen, wäre ich nicht der Mensch, der heute hier sitzt. Ich hätte das Kämpfen nicht gelernt. Ich wäre nicht so selbstbewusst, nicht so stark. Ne? Und vor allen Dingen
hilfsbereit, würde ich nochmal mit reinschmeißen.
War ich früher wohl auch, aber jetzt nur intensiver, meine ich. Das verstärkt das Ganze nochmal. Aber es ist ja immer für einen guten Zweck. Ne? Das sind immer für die Menschen, die sich selber halt nicht wehren können. Und das lohnt so.
Ja. Und jetzt hast du aber eine Hilfsmittelversorgung von Lettermann für die Rebecca.
Im Moment sind es nur die orthopädischen Schuhe, ja. Aber sie hat privat, hat sie halt in ihrem Wohnhaus, sie kann sich halt nicht alleine so gut waschen, Körperhygiene, da haben wir halt einen Pflegedienst. Da hat mir zum Teil auch Lettermann geholfen, weil es auch da gibt es Fachkräftemangel. Auch da möchte ich einen gewissen Standard haben, weil ich muss mich verlassen können, wenn ich nicht täglich da bin, dass mein Kind gut gepflegt ist und da ziehe Zähneputzen her und weiß ich wie was alles dazu. Und da habe ich dank Lettermann jetzt auch einen guten Pflegedienst und das klappt richtig gut. Und ja, Reha-Buggy hat sie bis jetzt immer noch. Da müssen wir uns auch verändern. Ich denke mal, da gehe ich auch zum besten Sanitätshaus, weil vom Gewicht her hat sie zugenommen und das passt dann halt nicht mehr so. Weil sie kann laufen, ja, aber desto länger sie läuft, hat sie halt Entzündung unten an den Beinen und dann muss man halt mit Einreibungen, medizinischen Fußbädern und das alles wieder eine Entlastung geben. Und wenn man längere Strecken geht, dann muss sie halt einfach in so einem Reha-Buggy sitzen.
Ist wahrscheinlich auch anstrengend für sie, so lange zu laufen,
ja, klar,
oder?
Klar. Für mich ist es schwieriger, das zu sehen, weil sie kennt es nicht anders. Sie hat das, kennt das von Geburt an. Sie kennt von oder nachdem sie laufen kann, läuft sie halt auf ihren Defiziten. Und für die Rebecca, sie meint, das ist alles so normal, so wie es ist. Ist es nicht? Ja, weiß ich. Und deswegen kann ich nur mit meinem Wissen zu wissen, es geht anders. Aber trotzdem muss man ja immer so einen gesunden Mittelweg finden. Ne? Nicht immer alles ist optimal, was ich denke, weil da muss ich immer halt sehen, wie ist der Alltag, wie gibt sie sich und vor allen Dingen ist ganz wichtig das Feedback von der Rebecca. Ne? Wenn sie sagt, nee, ja, das will ich nicht, das gefällt mir nicht, da komme ich nicht mit klar, ja, dann wird ein anderer Weg gesucht, der ihr hilft. Ne? Aber immer,
das finde ich
super.
Ja,
immer, dass sie mit eingeschlossen ist. Ich möchte nichts über ihren Kopf hinweg machen. Klar gefallen mir da auch viele Dinge nicht, aber dann gebe ich immer so Gedenkanstöße und gebe ihr halt immer so, ja, gebe ihr dann halt immer das Gefühl, ja, überleg doch mal und bedenk mal das. Und irgendwann kommt sie dann und sagt, ja, Mama, du hast recht, wir machen es doch. Und das ist das, was ich immer möchte. Sie soll selber das Gefühl, nicht nur das Gefühl, sie macht es ja dann auch selber entscheiden. Und das ist so unheimlich wichtig, auch wenn eure süße Maus, die ich ja vielleicht hoffentlich auch bald mal live kennenlerne, bleibt dabei, immer alles schriftlich zu machen. Und klar, vielleicht ergibt sich auch irgendwann mal, die Rebecca hatte auch mal ein Kind, eine Freundin, die mehr schwerstfach behindert ist, auch ein Rolli-Kind. Mit den Eltern haben wir uns auch privat super gut verstanden. Die konnte auch nicht reden, konnte auch nicht sprechen. Dafür war Rebecca denn da. Dann konnten wir dann halt auch immer mal von der Warte das dann her haben. Und dann haben wir dann halt auch, dass es läuft alles gut, ja. Na, auch für ein Kind, was sich nicht selber mitteilen kann. Aber man hat immer so Zweifel, wenn du selber nicht da bist, läuft dann wirklich alles so, wie du es möchtest? Kriegt das Kind nicht einen Klaps auf den Po? Wird das Kind nicht angemeckert? Die Ängste, die habe ich heute auch noch. Ne?
Ja.
Da, ganz klar. Aber wie gesagt, die Rebecca ist halt, die kann sprechen, die sagt es mir. Manchmal dauert es ein paar Tage, bis sie mir das sagt, wenn mal was schief gelaufen ist, weil sie genau weiß, Kampfhyäne Mama kommt dann wieder.
Ich finde, die Rebecca, die hat die beste Mama bekommen, die sie sich nur hätte erträumen können. Du bist außergewöhnlich hilfsbereit, immer für sie da und gibst ihr aber trotzdem Anstoß, auch sich selber zu helfen. Gibst ihr ihre Freiheiten, die sie benötigt, dass sie in den Urlaub fahren kann, auch wenn du selber dann auf den Urlaub verzichten musst. Und ich bin richtig beeindruckt von dir. Du bist eine ganz, ganz tolle Mama.
Dankeschön. Mir kommen gleich die Tränchen, aber du ja auch. Und das in jungen Jahren, ne?
Ja, man wird da so reingeschmissen. Man kann
richtig,
sich nicht darauf vorbereiten.
Und man wird nicht gefragt, ne?
Ja, genau.
Ja.
Die Wahl hat man nicht so oder man möchte auch nicht die Wahl haben, weil wir haben uns ja für unsere Kinder entschieden und wir nehmen sie so, wie sie sind.
Ja, das stimmt.
Und bieten ihnen das beste Leben, was wir ihnen ermöglichen können.
Richtig.
Danke, dass du heute da warst und eure Geschichte mit uns geteilt hast und uns ein bisschen über das Leben mit APERT-Syndrom erzählt hast.
Vielen lieben Dank, Marva. Bis bald, würde ich sagen.
Bis bald.
Tschüss.
Tschüss.
Was gibt's Neues von Merle?
Wir gehen seit 2 Jahren einmal die Woche mit Merle zur Reittherapie. Das wird übrigens auch Hippotherapie genannt. Und therapeutisches Reiten ist super wichtig, weil das einfach auch nochmal, ja, ein bisschen, wie soll ich das sagen, Therapie auf einer anderen Ebene ermöglicht. Das macht auch Spaß. Also gerade für therapiemüde Kinder ist das nochmal was anderes, dass man eben auch Therapie durch Spaß erfahren kann. Die Merle lag ganz, ganz lange mit dem Bauch auf dem Pferd, mit dem Gesicht zum Popo und hat durch ihre starke Spastik ihren Kopf immer so überstreckt, dass sie mit dem Kopf hinten an den Popo gestoßen ist. Und durch die Therapie hat sie langsam gelernt, auch Entspannung zu erfahren. Denn was für uns so simpel klingt, was wir super gerne den ganzen Tag machen, uns zu entspannen, ist für Merle wirklich Schwerstarbeit, weil für sie einfach die normale Körperhaltung eine enorme Anspannung ist. Und sie muss eben lernen, sich zu entspannen. Und dafür nutzen wir total gerne die Reittherapie. Das vermittelt übrigens auch Körper-Eigenwahrnehmung. Also die Kinder lernen ein bisschen, sich dem Körper zu nähern, den Körper zu spüren, das Pferd zu spüren, eine Koordination zu entwickeln. Das Gleichgewicht wird geschult und einfach der ganze Körper wird nochmal mobilisiert. Denn nichts bleibt unbewegt beim Reiten. Das Pferd, ob es jetzt steht oder geht, ist immer in Bewegung. Ob durch Kaubewegung oder eben durch den Gang. Und dadurch werden ja auch Impulse gesetzt, die an das Kind freigesetzt werden. Und das kann auch ganz viele Sachen verbessern, wie zum Beispiel soziale Kompetenz. Das Selbstwertgefühl wird gesteigert. Sensomotorische Fähigkeiten oder ja, Rechnen, Schreiben, all das kann gesteigert werden, dadurch, dass Impulse gesetzt werden auf eine ganz, ganz andere Art und Weise, als das vielleicht auch in einer Einzeltherapie möglich wäre. Wir machen das jetzt, wie gesagt, seit 2 Jahren auf unterschiedlichen Arten. Wir haben jetzt vor kurzem die Reittherapie nochmal gewechselt und jetzt sitzt Merle auf dem Pferd und es sind 3 Menschen mit dabei, die quasi nur für Merle und das Pferd da sind. Jetzt geht das Pferd und eine Person führt das Pferd, die andere Person oder die anderen beiden Personen halten die Merle fest. Denn Merle kann ja nicht selbstständig sitzen. Und da wird wirklich mit vollem Körpereinsatz alles gegeben, dass Merle auch eine richtige Position annimmt und nicht schief sitzt oder die Beine in X-Haltung geraten. Und das ist wirklich so erstaunlich zu sehen. Und jetzt fängt Merle langsam an, auch ein bisschen Rückenmuskulatur aufzubauen und ihren Kopf besser halten zu können, der ja sonst immer noch sehr unkontrolliert ist. Und das ist wirklich unfassbar, was tiergestützte Therapie bewirken kann. Also kann ich wirklich nur empfehlen. Ich habe gerade auch nochmal eine Liste rausgesucht, für wen tiergestützte Therapie auch geeignet sein könnte. Also natürlich bei Entwicklungsauffälligkeiten, ne? Der Sprache, der Motorik, emotionaler, sozialer Bereich, Kognition, aber auch bei Traumata, Angststörungen, Depressionen, Phobien, Verhaltensstörungen, Aufmerksamkeitsstörungen wie ADS oder ADHS, Lernblockaden, Rechenschwäche und LRS habe ich eben ja auch schon erwähnt, Konzentrationsstörungen, geringes Selbstbewusstsein, psychosomatische Beschwerden wie Durchschlafschwierigkeiten, Gereiztheit, Stress und Essstörung, Übererregung, Burnout und Prophylaxe. Also so viele Menschen können davon profitieren. Leider, leider muss man sagen, ist die tiergestützte Therapie immer noch nicht anerkannt, sodass keine Krankenkasse für die Kosten aufkommt. Das ist so, so schade, weil das einfach für uns als Familie, und damit kann ich nur für uns sprechen, einen riesengroßen Mehrwert bringt. Ja, ich hoffe, euch hat die heutige Folge wieder gefallen. Schreibt uns gerne Kommentare unter dem Portal, wo ihr unseren Podcast hört. Wenn ihr Themen habt, die wir gerne mal aufgreifen sollen, sprecht uns gerne an oder schreibt uns auf letstalk@lettermann.de, auf unserer Instagram-Seite letstalk.podcast und kommentiert und bewertet uns fleißig mit Sternen. Das freut uns wirklich sehr. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder zu einer neuen Folge. Bis bald!
Das war Let's Talk, Mutmacher. Geschichten, die verbinden. Wir hoffen, dass euch diese Folge genauso bewegt hat wie uns und freuen uns, euch in 2 Wochen zur nächsten Episode wieder hier begrüßen zu dürfen. Bleibt gespannt. Es warten weitere inspirierende Geschichten, spannende Einblicke und vielleicht auch ein paar Überraschungen auf euch. Alles Weitere findet ihr in den Shownotes. Habt ihr Fragen und Anregungen? Schreibt uns eine Mail an letstalk@lettermann.de. In 14 Tagen hört ihr uns wieder. Bis dahin, bleibt mutig, bleibt verbunden und denkt daran, zusammen geht immer mehr. Euer Team von Let's Talk, Mutmacher, Geschichten, die verbinden.